Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ich war ein mieser Snob früher, konnte einen in Stuttgart lebenden DJ leider nicht weiter daten, weil ich ihm irgendwas über das neue Album von Herbie Hancock erzählen wollte und er fragte, Herbie, wer? Ich bin im Laufe der Jahre milder geworden. Bei einem war mir sogar egal, dass er auf seinem Musikspieler auf dem Telefon lauesten Deutschpop gespeichert hatte. War ja schon sehr freizügig von ihm gewesen, dass er mich überhaupt hat durchscrollen lassen. Heute, wo das eigene Erscheinen in sozialen Netzwerken kuratiert wird, egal ob das Fotos auf Instagram oder Playlisten bei Spotify sind, da werden solche intimen Entdeckungen, die tief blicken lassen, vielleicht seltener. Technologien des Selbst hat der französische Philosoph Michel Foucault das genannt. Techniken, durch die sich der Mensch selbst entfaltet. Da, wo er experimentieren, bestimmen und ordnen kann und keine übergeordnete Macht oder die Gesellschaft. Da, wo der Mensch durch seine eigenen Entscheidungen, durch seine Identität einen eigenen Stil herausbildet und das Leben zu einem Kunstwerk macht mit ganz eigener Ästhetik. Also zum Beispiel auch in der eigenen Musiksammlung. Über das Musiksammeln als Selbsttechnik hat Christian Elster seine Dissertation Popmusik sammeln geschrieben. Er ist Postdoc am Institut für Europäische Ethnologie in Wien und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Guten Tag.
Wie funktioniert denn Musik sammeln als Selbsttechnik?
So, die Sammelpraktiken im Alltag gestalten sich ja sehr unterschiedlich. Da gibt es sicher sehr expertenhafte Sammlerinnen und Sammler, die sich zur Aufgabe gemacht haben, beispielsweise Musik aus einer bestimmten Epoche, eines Genres oder einer Weltregion zusammenzutragen. Bis hin aber auch zu sehr pragmatischen, alltäglichen Formen des Sammelns, in denen es dann eher darum geht, vielleicht bestimmte Lieblingsmusik an einem Ort zu bündeln. Ganz gleich, ob das jetzt das Regal oder vielleicht auch die Playlist ist und irgendwie zur Hand zu haben. Und ich glaube aber, dass alle diese Formen eben etwas mit dem Selbst des Sammlers und der Sammlerin zu tun haben, weil sie immer auf irgendeine Art und Weise Ordnung schaffen. Und zwar nicht nur im Bereich der Popkultur beispielsweise, indem man sich eben Musik ins Regal oder auf die Festplatte stellt, sondern in dieser Auseinandersetzung mit dieser Musik, die auf diese Art und Weise auch angeeignet wird, eben mit sich selbst.
Diese Bandbreite der Motive für Sammeln geht also von dem ganz Persönlichen, dass man quasi die eigene Biografie in Songs oder in Platten speichert und wieder abrufen kann, wenn man sie in seiner eigenen Ordnung aus dem Schrank ruft. Oder dass man eben sagt, ich habe die japanische Monopressung, die es nur dreimal gab, aber ich habe sie gekriegt. Da geht es dann wieder um andere Sachen. Mich zum Beispiel haben diese Monoplatten-Sammler-Nerds ja schon immer abwertend angeguckt, weil ich meine Musik um die 2000er herum auf Minidisc in Postpaket-Kartons im Auto rumgefahren habe. Jetzt, wo Musik ja oft gar nicht mehr physisch am Mann oder an der Frau ist, sondern in einer Datenwolke, was bedeutet da das Musiksammeln, wenn sich Formate ständig ändern oder eben sich sogar auflösen, weil sie gar nicht mehr physisch vorhanden sind?
Es transformiert sich die Praxis des Sammelns in diesem Zusammenhang. Das ist gar keine Frage. Es geht im Digitalen ja nicht mehr um die Jagd nach eben diesem raren japanischen Original vielleicht, von dem es nur drei auf der Welt gibt. Das Original gibt es ja im Digitalen in dieser Form gar nicht. Sondern Sammeln wird vielleicht eher so eine Art des Kuratierens eines schier unendlichen Archivs. Oder der Pop-Theoretiker Simon Reynolds hat einmal den Begriff des Anarchies, den ich sehr schön finde, geprägt in dem Zusammenhang, das uns eben allen beinahe kostenlos zur Verfügung steht. Und dabei helfen uns ja zunehmend auch Algorithmen, die uns bestimmte Musik vorschlagen und uns auch helfen, Ordnungen herzustellen, die vielleicht auch einzelne Gatekeeper, wie sie früher vielleicht mal Plattenladenbetreiber oder auch Musikjournalisten viel stärker gewesen sind als heute, ersetzen. Und was ich aber eben interessant finde, ist, sich dadurch zumindest, was meine Forschung jetzt gezeigt hat, Sammeln nach wie vor eine sehr wichtige Alltagskompetenz bleibt und im Kern eben diese identitätsstiftende Form behält, all diesen Veränderungen zum Trotz.
Sie haben es gerade schon gesagt, dieses Vinylplattensammeln, das war ziemlich elitär. Denn man musste erstmal wissen, was der heißeste Stoff zum Sammeln ist. Man braucht Ressourcen, um diese Platten zu finden, diese japanische Pressung, von der es so drei gibt. Und man braucht dann auch Geld, um sie zu kaufen. Beim Streaming kann ich mir für weniger als 10 Euro im Monat fast alles direkt leisten. Wie verschiebt sich der Schwerpunkt des Sammelns im Zuge dieser Demokratisierung des Zugangs zu diesen großen Anarchiven, wie Sie gerade sagen, oder wie Reynolds sagt?
Im Digitalen ist es natürlich so, dass man jetzt einen ganz anderen Zugang zu unendlichen Mengen an Musik hat, was in den analogen Zeiten auch wiederum nicht denkbar gewesen ist. Und vielleicht würden Kulturkritiker darin eher so einen Niedergang des Sammelns sehen, weil eben diese Expertise vielleicht nicht mehr so vordergründig verlangt wird und vielleicht auch dieses hartnäckige Dranbleiben und Suchen und Jagen und solche Begriffe fallen da ja häufig. Andererseits, wenn man so einen weiteren Sammelbegriff anlegt, was ich getan habe, also wenn man auch das Kompilieren von Playlisten beispielsweise als eine Form des Sammelns verstehen möchte, da kann man vielleicht auch von einer Art von Blüte des Musiksammelns sprechen, die da derzeit zu beobachten ist. Also auf Spotify gibt es meines Wissens derzeit mehr Listen als Songs. Also das heißt, es wird ja sehr viel kompiliert und kuratiert und zusammengestellt. Wer allerdings natürlich von dieser Blüte profitiert, also zum Schluss wirklich dann auch die Künstlerinnen und Künstler sind, die den Stoff dafür bereitstellen, das muss natürlich kritisch betrachtet werden. Das ist ja gerade auch ein großer Diskurs.
Sie haben mit dieser Dissertation ja auch sich selbst erforscht, denn Sie sammeln ja selbst Vinylschallplatten. Wahrscheinlich haben Sie auch so eine japanische Dreistückpressung zu Hause. Jetzt, wo Sie gründlicher über Ihr und auch das Sammeln anderer Bescheid wissen, was wollen Sie denn jetzt noch wie sammeln?
Ja, das ist eine gute Frage und auch vielleicht ein bisschen eine schmerzhafte, weil es schon so ist, dass so eine Forschung, mit der man so beschwingt anfängt über ein Thema, das einem selbst so wichtig ist, man beginnt so seine eigene Welt dadurch auch zu dekonstruieren nach und nach. Das kann einen auch in eine Identitätskrise stürzen, jetzt mal über etwas zugespitzt gesagt, was ja aber auch wieder was über die identitätsstiftende Kraft des Musiksammelns vielleicht verrät. Zwischendurch habe ich jedenfalls ziemlich den Spaß verloren am Musiksammeln und bin auch sehr viel stärker in digitale Formen des Musikumgangs gegangen und merke aber jetzt auch, wo das Buch raus ist und wo das wirklich quasi diese Forschung jetzt amtlich abgeschlossen ist, wenn man so möchte, merke ich, dass ich wieder ganz stark neue Musik entdecken möchte und hier in Wien auch gerade die Plattenladenlandschaft erkunde, wobei mir auch meine kleine Tochter sehr hilft, die sehr begeistert ist von meinem Plattenspieler. Die ist jetzt ein Jahr alt und ich glaube, sie wird meine Sammelleidenschaft wieder aufblühen lassen.
In diesem Sinne eine Dissertation, die generationenübergreifend ist. Vielen Dank, Herr Elster.
Danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen Nachmittag.
Popmusik sammeln heißt diese Dissertation und ist erschienen im Transkriptverlag von Christian Elster.